Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Caro Corneli.
Das bin ich. Ich habe mir diese Woche einen kleinen Vermerk auf einen Zettel gemacht. Da hatte ich Folgendes notiert. Listige Linden. Ja, und dann wusste ich 2 Tage lang nicht mehr, wieso ich das aufgeschrieben habe. Und dann ging ich unter. Oder sollte ich lieber sagen, neben ein paar blühenden Linden her. Und da traf mich wie ein Schlag mit einem duftenden Taschentuch die Erkenntnis, wieso ich mir das aufgeschrieben hatte. Wenn die Linden anfangen zu blühen, dann ist das meistens Ende Mai oder so Anfang Juni, unmittelbar bevor sie dann ihr klebriges Sekret auf die Autos abseihen. Und dann beginnen sie zu duften. Aber diese listigen Linden, die duften nicht, wenn man direkt unter ihnen steht, sondern ein Stück vorm Baum, da duftet's. Und ein Stückchen dahinter duftet's auch. Oder wenn man halt neben ihnen steht. Also habe ich mir einen neuen Zettel genommen und habe draufgeschrieben, Mimikry? Fragezeichen. Kommen wir aber mal zur Sache. Mit Plus 1, da sind Sie natürlich nie alleine. Wir versorgen Sie jede Woche mit Geschichten von und mit den wichtigsten Menschen auf der Gästeliste unseres Lebens. Echte Geschichten von echten Menschen, ja, die wir hier im Studio begrüßen. Und diese Sendung, die wird in verschiedener Hinsicht eine besondere Sendung sein. Es fängt schon mal damit an, dass ich hier genau genommen nicht plus einen Gast begrüße, wie das der Name der Sendung ja nahelegt, sondern eigentlich eine Menge Gäste. Denn Bonnie Leben hat eine dissoziative Identitätsstörung, kurz DIS. Ja, im Studio außer mir, Caro, ist heute also ein Körper mit einer großen Anzahl an Bewohnern. Bonnie Leben, die DIS ist keine spaßige WG, sondern es ist ein Überlebensmechanismus und wir reden darüber bei Plus 1. Ich freue mich so, dass ihr heute hier seid.
Wir freuen uns auch, Dankeschön.
Wir wollen mal in aller Kürze versuchen, die dissoziative Identitätsstörung, die DIS, in der ihr lebt, zu erklären für jemanden, der jetzt vielleicht gar nicht weiß, was es damit auf sich hat. Ich schlage vor, ihr macht das, ich kenne mich nicht so gut aus.
Also die DIS ist das, was die meisten Menschen, glaube ich, als multiple Persönlichkeit noch kennen. Und letztendlich ist das ein Überlebensmechanismus. Also wenn ganz, ganz, ganz früh über einen langen Zeitraum immer wieder Trauma passiert, dann kann es passieren, dass ein Kind gar nicht erst eine integrierte Persönlichkeit entwickeln kann, sondern sich eben viele entwickeln und die Traumata aufgeteilt werden. Also es gibt Personen, die dann nur in den Traumasituationen vorne sind und das übernehmen. Und es gibt andere Personen, die im Alltag weiter funktionieren können, weil sie zu dem ganzen Rest keinen Zugang mehr haben.
Könnt ihr mal umreißen, von wie vielen Personen, Persönlichkeiten, Identitäten reden wir da?
Also eine genaue Zahl haben wir tatsächlich nicht, weil wir auch gar nicht alle kennen. Also es kommt immer mal vor, dass noch jemand nach vorne kommt oder wir Zugang finden zu jemandem, den wir noch nicht kennen. Aber letztendlich sind wir so viele, dass wir keinen Überblick haben können. Also es ist eher eine Schule als eine Schulklasse.
Also eher tatsächlich Personen im dreistelligen Bereich.
Ja.
Wow. Also sehr, sehr viele. Ja. Kannst du vielleicht mal, könnt ihr vielleicht mal 2 bis 3 Personen vorstellen, die bei euch zu Hause sind?
Mhm. Also generell ist es so, dass wir Personen uns in allem unterscheiden können, indem wir Menschen uns eben unterscheiden. Das heißt, wir haben verschiedene Alter, verschiedene Namen, Fähigkeiten, Interessen, Erinnerungen. Ich zum Beispiel bin Isa. Ich bin eine von denen, die früher ganz viel im Alltag da war. Das heißt, ich kenne so die Schulzeit und hatte nie einen Zugang zu Traumata. Mhm. Oder bei Fiona zum Beispiel, die ist mittlerweile auch ganz viel da, ist es umgekehrt. Die hat früher nur Traumasituationen erlebt und kannte diesen Alltag gar nicht und darf den jetzt nach und nach kennenlernen. Genau. Oder Tessa, die ist 10, das ist eine kleinere Innenperson. Die kommt jetzt auch nach und nach im Leben an.
Und wer ist im Moment hier bei mir? Ach ja, hast du ja schon gesagt,
genau,
Isa.
Ich bin Isa.
Ach ja, stimmt immer noch.
Wobei ich sagen muss, bei solchen Gesprächen sind immer ganz viele auch im Hintergrund, die dann mal einen Satz einwerfen, was dann vielleicht auch gar nicht so auffällt. Mhm. Also das, wenn wir so im Funktionsmodus sind, dann sind immer ganz viele am Start.
Und kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen, wie so eine Bühne, also jemand sozusagen steht vorne auf der Bühne, andere auf der Hinterbühne, die das Geschehen zum Beispiel auch betrachten und bewerten können.
Ja, schon, doch, schon. Und es gibt dann auch welche, die hinter dem Vorhang durchspickeln können und noch ein bisschen was mitbekommen. Es gibt welche, die sind ganz weit im Background und wissen gar nicht, was auf der Bühne passiert. Ja.
Ich habe irgendwie die ganze Zeit die Vorstellung, dass wenn man jetzt in euch innen ist oder eine von diesen Personen, die da drin leben, dass es nichts Besseres geben kann, als nach vorne zu kommen, also diese Person am Steuer zu sein. Stimmt das überhaupt?
Es ist beides. Manchmal kloppen wir uns darum, vorne zu sein, weil das für viele auch eine heilsame Erfahrung ist, also im Körper zu sein, ohne dass was passiert. Oder auch Menschen im Außen zu haben, die dann da sind. Aber oft ist es auch schwierig, weil der Körper natürlich auch an vieles erinnert. Durch Schmerzen, die so da sind oder Körpererinnerungen. Und genau, also es ist beides, glaube ich.
Wohin gehen die Personen, die gerade nicht vorne sind?
Es gibt bei uns, das muss nicht so sein, eine Innenwelt. Das heißt, wenn wir nicht vorne sind, dann halten wir uns in der Innenwelt auf und dort wird parallel agiert. Also während wir hier sprechen, unterhalten sich andere im Innen auch über vielleicht ganz andere Themen. Und das ist allerdings bei uns ein absolut überhaupt gar nicht harmonischer Ort. Also es ist jetzt wirklich keine spaßige WG, wo wir unseren Spaß zusammen haben, sondern da wird viel mehr gegeneinander gearbeitet als miteinander.
Und das ist eben so eine Sache, die ich mir, also diese Sache mit den abwechselnden Figuren, die darauf warten, dran zu kommen, das erschließt sich mir, da kann ich irgendwie ein Bild zu haben, aber dass es gleichzeitig in eurem Inneren noch Parallelaktionen geben soll, das kann ich mir deswegen nicht vorstellen, weil man sich ja immer nur auf eine Sache konzentrieren kann.
Ja.
Also wie kann das sein, dass man gleichzeitig ein Gespräch führt und in einem drinnen aber noch ganz auf vielen Ebenen Figuren miteinander interagieren?
Ja, letztendlich, keine Ahnung. Das ist jetzt auch ziemlich philosophisch, weil was ist Bewusstsein? Was ist das Ich überhaupt, wenn das irgendwie auch parallel möglich ist?
Ja, aber es ist möglich, das gleichzeitig wahrzunehmen.
Ja.
Gibt es so eher nachtaktive Personen und welche, die eher tagsüber ans Steuer gehen?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch total davon abhängig, was die Personen erlebt haben. Ich nehme das zum Beispiel so wahr, dass tagsüber eher die vorne sind, die mit dem Alltag zu tun haben und das auch können. Und abends kommen dann oft auch eher die nach vorne, die viel Trauma tragen oder viel Erinnerung daran haben, die vielleicht früher auch oft in Situationen vorne waren, in denen es dunkel war, dass diese Dunkelheit ein Trigger ist. Also das bricht dann abends oft so auf.
Dass nur ein Körper zur Verfügung steht, das ist mit Sicherheit problematisch für euch, weil ihr ja zum Beispiel auch nicht alle Frauen seid. Also ihr seid Frauen, Männer, Jungen, Mädchen. Und nicht alle haben die gleiche Vorstellung davon, was für diesen Körper gut ist, oder?
Ja, genau. Also das ist schon schwierig zu gucken, dass jeder auf dem Schirm hat, dass es auch eine Gesamtverantwortung gibt und dass niemand diesen Körper in Gefahr bringt, weil vielleicht auch jeder eine andere Definition von Gefahr hat. Und im Alltag ist es aber oft so, dass die sich mit dem Körper nicht so identifizieren können oder nicht wohlfühlen, weniger da sind. Das heißt, gerade Jungs oder so mögen das überhaupt nicht, vorne zu sein und erst recht nicht dann im Kontakt mit anderen Menschen zu sein, weil es denen total unangenehm ist. Oder auch kleine Personen, die vergessen oft, dass der Körper groß ist und springen dann der besten Freundin auf den Schoß, weil die einfach überhaupt kein Gefühl dafür haben.
Ja, das wäre jetzt vielleicht noch so ein Beispiel, wenn es gut läuft. Aber wir hatten ja schon über Tessa gesprochen. Tessa ist zuckersüß, 10 Jahre alt. Wer nimmt denn Tessa an die Hand, wenn es ihr einfällt, auf die Straße zu laufen zum Beispiel? Obwohl, das machen 10-Jährige eigentlich ja auch nicht. Ne? Aber so, vielleicht wirklich Entscheidungen zu treffen, die sie eigentlich gar nicht überblicken kann. Gibt es da so eine Kontrollinstanz?
Also wir brauchen oft auch Unterstützung von außen, dass wir gucken, dass Menschen eben an unserer Seite sind, die auf uns aufpassen, gerade wenn wir merken, da sind gerade viele in der Nähe, die einfach nicht mit unserem Leben und dem Körper umgehen können. Hm. Aber in den meisten Fällen ist das gar kein Problem, weil dieses Funktionieren immer funktioniert. Also wir sind ja viele geworden, um zu überleben.
Ja.
Und in der Theorie kann es immer zu einem Wechsel kommen, aber in der Praxis passiert es eigentlich nicht, dass wir uns im Alltag dadurch in Gefahr begeben.
So war es möglich, für euch einen Führerschein zu machen?
Ja, genau.
Das heißt, eine Tessa würde einfach hinterm Lenkrad gar nicht erst auftauchen?
Genau, ja.
Oder auch Rettungssanitäter zu werden. Ja. Auch da kann man ja so ein Kind oder jemand, der damit gar nichts oder der davon nichts weiß, ja nicht gebrauchen. Also
ja.
Stimmt, das mit dem Funktionieren. Jetzt sitzt ihr hier mit sehr auffällig pinken Haaren. War das eine Gemeinschaftsentscheidung?
Nee, also sowas wie Gemeinschaftsentscheidungen gibt es bei uns eigentlich nicht. Meistens ist es so, dass die Person, die vorne ist, einfach ihr Ding durchzieht. Und bei der Haarfarbe hat sich bis jetzt halt noch niemand dagegen entschieden. Genau, man muss aber auch dazu sagen, dass die allermeisten überhaupt nicht an solchen Körperentscheidungen interessiert sind, weil 99% der Innenpersonen sind innen mit ihrem Trauma beschäftigt. Und das ist ja nur ein Bruchteil, der hier regelmäßig im Alltag ist, der sich auch um den Körper kümmert. Und genau, deshalb ist es gar nicht so wichtig, wie es von außen manchmal aussieht.
Es ist ganz schwer zu greifen,
ja,
finde ich, weil na, wir so die nur eine oder mutmaßlich nur eine Identität haben. Ich wohne jetzt in meinem Körper seit 43 Jahren und bin aber zum Beispiel auch mit den verschiedenen Funktionen und Macken und Schwächen, die der hat, auch irritiert. Kann ich davon ausgehen, dass euer Körper nicht nur verschieden wahrgenommen wird, sondern auch verschieden funktioniert, je nachdem, wer ihn steuert?
Ja, also da nehmen wir große Unterschiede wahr. Ich habe zwar nicht die Erklärung dafür, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt gibt, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir unterschiedlich auf Medikamente reagieren, so wie das bei uns Menschen eben ist. Also eine Person nimmt eine halbe Tablette und schläft sofort ein, die andere Person kann sich wegballern mit Tabletten und merkt überhaupt nichts davon oder auch Allergien.
Hm.
Es gibt eine Person, die auf unseren Hund allergisch ist und alle anderen haben überhaupt keine Probleme damit.
Ja. Yeah.
Genau. Und die Sehstärke auch. Das ist dann oft so, dass Personen nach vorne kommen und die Brille abnehmen, weil sie ohne besser sehen. Und das ist auch sehr davon abhängig, wann eine Person entstanden ist und auch in welcher Situation, wie viel Tageslicht kennt die überhaupt. Oder auch manchmal ist es so, dass die Medikamente dann eben hauptsächlich bei der Person wirken, die gerade vorne ist. Und wenn die Person verschwindet und jemand anderes nach vorne kommt, kann es sein, dass die nichts oder ganz wenig davon merkt. Und insgesamt ist es so, dass wir von den meisten Dingen einfach eine super hohe Dosis brauchen, weil da eben ganz viele Personen sind, die diese Wirkung abbekommen müssen. Wir hatten mal eine kleine Operation und haben dafür eine Vollnarkose bekommen. Und sind dann auch erstmal eingeschlafen, aber eben recht schnell auch wieder aufgewacht. Und ich glaube, wenn ÄrztInnen nicht Bescheid wissen, dass es eben auch so sein kann bei Menschen mit DIS, dann kann es eben zu solchen Situationen kommen und das kann letztendlich auch gefährlich enden.
Ja.
Also da haben wir, glaube ich, echt nochmal Glück gehabt.
Ja. Also ja, ich stelle es mir einfach nicht ganz schlimm vor.
Ja.
Aber da konnte dann eingegriffen werden und nochmal nachdosiert werden und dann
genau. War
Ruhe. Gibt es denn Persönlichkeiten, die so einen eher gesunden Lebensstil haben und welche, die drauf pfeifen und zum Beispiel gerne rauchen würden oder so? Hast du Raucher und Trinker bei dir?
Das nicht, aber ich denke gerade an Ami, die fest davon überzeugt ist, dass wir seit Jahren vegan leben. Und gar nicht peilt, dass die allermeisten Personen sich eben nicht daran halten. Also bei der Ernährung ist das bei uns super unterschiedlich. Ja.
Ach Gott, die Ärmste.
Ja.
Woher weißt du denn, dass sie das nicht mitbekommt, die Ami?
Wir können teilweise im Innen kommunizieren, wobei das sehr beschränkt ist. Und ganz viel Kommunikation läuft über das Außen. Das heißt, wir haben ein fettes Tagebuch, das immer auf unserem Tisch liegt, wo wir im besten Fall alle reinschreiben. Also zumindest die Personen, die halt auch regelmäßig im Alltag sind. Und da, ja, da werden gerade so Alltagssachen auch festgehalten. Was steht gerade an? Was beschäftigt uns? Was sind unsere Ziele? Welche Termine müssen wir einhalten?
Was würde denn passieren, wenn Ami jetzt mitbekommen würde, dass sie überhaupt nicht vegan lebt? Ich könnte mir das als Schreck vorstellen.
Ich glaube, sie würde das gar nicht weiter hinterfragen, weil gerade die Alltagspersonen ja so ticken, dass sie die Dinge nicht hinterfragen. Früher wurde ja auch nicht hinterfragt, warum haben wir Erinnerungslücken? Warum hören wir Stimmen im Innen? Unser Leben ist zersplittert und wir kennen das nicht anders. Und ich glaube, dass da vieles auch einfach an uns abprallt und gar nicht richtig ankommt im Bewusstsein.
Und wie ist das denn mit dem Schlafen? Also wenn es eine so abwechselnde, eine solche Fluktuation an Personen gibt, die jetzt bei dir, ich stelle mir halt immer vor, so durch die Frontscheibe gucken, die einfach das Steuer in der Hand haben. Wenn die gar nicht müde sind, es aber der normale Schlafrhythmus eigentlich vorgeben würde, was passiert dann? Wie löst ihr das?
Also die Personen, die regelmäßig im Alltag sind, die haben schon auch dann ein Müdigkeitsgefühl. Mhm. Aber es gibt eben auch Personen, die nie schlafen. Die schlafen innen nicht, die schlafen vorne nicht. Und wenn die nach vorne kommen, dann machen die die Nacht durch. Oder auch Personen, die innen den Tag über geschlafen haben und dann abends nach vorne kommen. Und dann ist es völlig unabhängig vom Körper, weil auch viele gar kein Körperempfinden haben. Also viele haben überhaupt keine Verbindung zum Körper und zu seinen Bedürfnissen. Und das ist beim Essen schwierig, das ist beim Schlafen schwierig, das ist bei allem ja kompliziert.
Und was kann man da machen? Weil es ist ja durchaus auch gefährlich. Wir hatten schon drüber geredet, nicht jeder hat ein Gefühl dafür, was für den Körper gut und gesund ist. Aber da sind sich ja alle einig, dass so ein bisschen Schlaf gar nicht schlecht ist.
Letztendlich können wir nur hoffen, dass die Person, die vorne ist, das versteht und mitmacht. Und ganz oft verlassen wir uns dann wirklich auch auf unsere Frau oder eben andere Menschen, die zu dem Zeitpunkt da sind und das manchmal dann auch einfach erklären müssen für Personen, die das gar nicht wissen.
Ja, Maike, eure Frau, das ist ein sehr gutes Stichwort. Die sitzt draußen vor dem Studio, vor der Scheibe. Die holen wir jetzt mal hier dazu, zu dieser etwas größeren Runde.
Ja.
Du bekommst hier hin zum Beispiel. Okay. Im Studio sind Bonnie Leben, aber auch ihre Frau Maike. Herzlich willkommen. Schön, dass du jetzt zu uns gestoßen bist.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Wir haben ja schon über die dissoziative Identitätsstörung gesprochen, auch über die Enge in nur einem Körper. Aber da sind natürlich noch die Beziehungen zu den anderen Menschen, und zwar zu denen außerhalb eures Körpers. Ihr seid verheiratet mit Maike. Maike, erzähl doch mal, wie das dazu überhaupt kommen konnte.
Ja, wir haben uns in Berlin kennengelernt. Als erstes habe ich tatsächlich Fiona kennengelernt. Die Bonnies sind da ganz offen damit, dass sie eine Diss haben. Ich wusste das ja mehr oder weniger wirklich von Anfang an. Mhm. Und mit Fiona habe ich mich von Anfang an gut verstanden. Wir sind irgendwie gleich so auf so einer freundschaftlichen Ebene gewesen. Relativ schnell habe ich dann als zweites gleich Isa kennengelernt. Nach und nach kamen andere Innenpersonen, die sich immer mal gezeigt haben, mit denen ich Kontakt hatte. Und irgendwann war dann auch 4-6 vorne.
Das hatten wir noch gar nicht erzählt. Mhm. Nicht jeder, der bei euch innen drin wohnt, trägt einen Namen. 4-6 trägt eine Nummer. Sie heißt 4-6.
Genau, das ist ihr Name.
Genau, und 4-6 ist die Person, mit der ich auch in einer Liebesbeziehung bin. Das heißt, mit allen anderen Innenpersonen habe ich auch ein inniges Verhältnis, aber eben keine Liebesbeziehung. Die habe ich nur mit 4-6.
Du hast auch eine wunderschöne Tätowierung, die das sagt, was ich tatsächlich sehr romantisch finde. Wie häufig siehst du die Person, die du geheiratet hast?
Also auf jeden Fall täglich. Und es ist so, dass 4-6 viel vorne ist, wenn ich auch da bin, weil ich ja letztlich eine Art positiver Trigger auch bin. Aber ich kann es nicht genau festmachen, weil immer mal wieder zwischendrin wer anders da ist. Es ist ja nicht, dass eine Person irgendwie stundenlang am Stück da ist, sondern dann ist mal jemand für ein paar Minuten da. Oder wirft nur zwischendrin einen Satz ein. Von daher kann man die Frage schwer beantworten.
Ist das für dich überhaupt interessant, die ganze Zeit zu erfahren, mit wem du sprichst, oder nimmst du es so, wie es kommt?
Ich nehme das einfach so, wie es kommt. Und die Personen stellen sich ja auch nicht vor. Das ist ja nicht, dass jemand sagt, jetzt bin ich vorne, jetzt bin ich die und die Person, die gerade da ist, sondern das ist so im Flow. Ne? Mhm. Und ich merk's, oder manchmal merke ich es natürlich auch einfach nicht. Die einzige Person, die sich also wirklich immer vorstellt, ist Tessa.
Mittlerweile.
Mittlerweile, am Anfang auch nicht. Und Tessa, weil sie sich auch immer ganz doll freut, wenn sie da ist und mit mir Zeit verbringen kann. Aber alle anderen stellen sich ja nicht vor. Das heißt, es gibt ganz, ganz viele Situationen, wo ich einen Wechsel vielleicht auch wirklich einfach überhaupt nicht mitbekomme.
Wie ist denn, sagen wir mal, so ein typischer Morgen bei euch? Wie muss ich mir das vorstellen? Mit dir und diesen vielen Menschen, mit denen du zusammenlebst? Oder vielleicht anders gefragt, worin unterscheidet sich dieser Alltag von dem, wie ich ihn vielleicht habe mit meinem Mann und mit den Kindern?
Na, letztlich weiß ich nicht, neben wem ich aufwache, ne?
Ja, wow, das ist zum Beispiel.
aber die viel da sind, die kennen mich auch alle. Ich kenne die Personen ja auch inzwischen. Von daher, ja, das ist einfach so ein ganz normales, natürliches Miteinander. Und es wechselt auch einfach viel. Ne? Dann ist mal kurz die eine Person da, mal kurz die andere Person da. Das ist ja auch nichts, was wir dann thematisieren die ganze Zeit.
Stimmt, ihr müsst also ja auch nicht die ganze Zeit darüber sprechen.
Ja, genau, es ist ja so letztlich im Flow. Ne? Wir gehen miteinander um. Es ist ja auch nicht, dass ich jedes Mal sage und erkläre, was jetzt vorher gerade irgendwie war, für die, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben, sondern ja, wir sind im Kontakt miteinander, wir unterhalten uns. Und es ist einfach, ja, ich glaube, im Flow trifft es ganz gut.
Jetzt haben wir ja, also wenn man dich so reden hört, klingt es wirklich, als wäre es ein großer Spaß und dann vielleicht unterm Strich doch die spaßige WG, von der wir vorhin gesagt haben, dass sie es nicht ist. Aber das ist ja sicherlich nur ein Teil eures Alltags. So könnt ihr vielleicht mal so eine Situation beschreiben, wo das dann eben nicht einem so alles so leicht von der Hand geht.
Wir finden noch viel einschränkender als das viele sein selbst ist das Trauma dahinter. Und das schränkt ja jeden Tag eigentlich die ganze Zeit ein, weil man ständig achtsam sein muss und ständig mit irgendwelchen Triggern und Auslösern konfrontiert sein kann oder weil ständig auch eine Person nach vorne kommen kann, die total verstört ist und erstmal aufgefangen werden muss. Und das finden wir persönlich am allerbelastendsten im Alltag, das Trauma.
Und das heißt, es kann einfach sozusagen sich eine Person zeigen, die gar nicht weiß, wo sie ist.
Ja, genau. Also das kommt schon vor, dass dann Personen nach vorne kommen und gar nicht wissen, wo sie sind und vielleicht auch gar nicht wissen, wer Maike ist und dass Maike sicher ist.
Was machst du in so einem Fall, Maike?
Letztlich einfach da sein, reden, interagieren. Also das ist was, ich sag mal, tagsüber haben wir das weniger. Das ist eher was abends oder nachts mal passiert. Oft dann auch kleine Personen, die da sind, die einfach Angst haben, die vielleicht gar nicht wissen, wo sie sind, mich vielleicht auch noch gar nicht kennen. Das kann ja auch immer vorkommen.
Ja.
Wo ich das Gefühl habe, bei vielen kommt aber trotzdem an, dass ich sicher bin. Oder zumindest relativ schnell. Im ersten Moment vielleicht trotzdem nicht. Ne? Ich meine, du musst dir vorstellen, da ist dann vielleicht eine Person, die noch nie in einer normalen Alltagssituation da war, sondern nur Trauma kennt. Und die ist dann auf einmal vorne, wenn ich da bin. Die erwartet nicht, dass das nicht gefährlich ist.
Ja. Dieses Trauma, weil jetzt hier ein paar Mal schon die Rede von war, sind wiederholt schreckliche Erlebnisse, die euch als Kind passiert sind. Wir haben das jetzt hier bewusst nicht thematisiert, was genau passiert ist, weil das auch einfach jetzt, um diese Störung zu verstehen, gar nicht so unbedingt notwendig ist. Ich wollte es nur noch mal dazu sagen, falls sich jetzt jemand fragt, ja, was ist denn da eigentlich? Genau, das muss nicht unbedingt gesagt werden. Maike, hast du, sagen wir mal, bevor du geheiratet hast, irgendwann mal den Gedanken gehabt, sich dieser sehr komplexen und schwierigen Situation vielleicht zu entziehen, weil es ist ja eine Sache, sozusagen einen Menschen zu heiraten, diese Sache einzugehen, ja, hast du da mal gedacht, oh, das ist doch nicht so eine gute Idee?
Tatsächlich gar nicht. Also das war für mich von vornherein klar und so eine tiefe und enge Verbindung zu den Bonnies, nicht nur zu 4-6, sondern letztlich zu allen, die ich bisher kennengelernt habe. Ich merke, ich werde ganz emotional, ja, wenn ich es erzähle, weil das einfach, ja, das ist so eine tiefe Verbundenheit. Die Frage habe ich mir nie gestellt, wirklich nicht.
Hättest du aber auch nicht gedacht, dass dich das Leben da mal hintragen würde, oder?
Das auch nicht.
Wie soll man das vorhersehen?
Das in der Tat nicht, das ist wahr.
Dann seid ihr also mal ein Liebespaar und mal Freunde so bei euch zu Hause?
Ja, Maike muss eigentlich immer mit switchen.
Ja, ja.
Genau. Ich switche halt quasi in meiner Rolle. Ne?
Ja.
Mal bin ich wirklich die Partnerin, die Ehefrau in einer Liebesbeziehung. Mal bin ich eine gute Freundin. Mal ist es eher eine Funktion wie, ich weiß nicht, eine große Schwester zum Beispiel.
Mhm.
Bin ich auch immer flexibel und switche quasi in meinen Rollen mit.
Habt ihr denn auch gemeinsame Freunde jetzt außerhalb von eurem Zuhause?
Ja, schon.
Ja. Die haben wir auch, ja.
Und wie läuft das mit denen, wenn man die trifft? Die wissen ja dann auch nicht genau, mit wem sie sich eigentlich verabreden.
Genau, das ist letztendlich eigentlich genauso wie in der Beziehung auch. Bunt und voller Überraschungen. Das heißt, unsere Freunde nehmen alle an, dass wir viele sind und nehmen auch, egal wer da ist, an. Und ja, natürlich sind dann auch mal Personen vorne, die unsere Freunde nicht kennen. Aber in den meisten Fällen sind dann automatisch auch die da, mit denen es matcht.
Yeah.
Also es ist dann schon so, dass Freundschaften auch ein positiver Trigger sind.
Träume.
Der Wunsch steigt immer dann auf, dann wenn wir los wollen, alles geplant ist, alles eigentlich schon verpackt ist, und die Manu sich dann meldet und sagt, dass wieder beruflich irgendwie was dazwischen kommt und dass es sich halt einfach um einen Tag verschiebt oder einen Tag, die Reise einen Tag kürzer ist oder beides manchmal auch. Oder auch, wenn wir weg sind und die Kollegen und Chefs anrufen und irgendwas von ihr wollen, wo man dann denkt, also ich dann denke, schade eigentlich, sie kommt nicht zur Ruhe und kann das gar nicht so genießen, wie ich es vielleicht genießen kann. Ich bin der Achim, bin 58, bin schon in Rente. Und ja, was wünsche ich mir? Ja gut, ich selber kann ja mittlerweile schon relativ viel in meinem Leben selbst entscheiden, durch das, dass ich in der Lage bin, mir mein Leben selbst einzuteilen, und andere wie meine Frau, die muss noch arbeiten gehen, und ich hoffe, dass wir da irgendwann dann auf einer Ebene sind und dann das zusammen entscheiden können, was wir machen. Ja, mit unserem Wohnmobil, das wir haben, und unserem Hund spontan loszufahren und einfach zu schauen, wo uns der Weg hinführt.
Im Studio sind Bonnie Leben, sie sind viele, und auch die Frau von Bonnie Leben, nämlich Maike, ist hier bei mir im Studio. Und es gibt jetzt ein Buch über diese Störung, über dieses Leben mit dieser Störung. Es heißt, eine Bonnie kommt niemals allein. Und dieses Buch hat schon mal ziemlich einen Stunt hingelegt. Es ist nämlich Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Und zwar ein paar Tage, nachdem es erschienen ist. Das ist ziemlich unglaublich. Jetzt würde mich mal interessieren, wie habt ihr denn dieses Buch überhaupt schreiben können? Es ist ja nicht eine Person, die daran schreibt, sondern ungefähr 12 oder 13, würde ich mal schätzen.
Ja, ich glaube, so ungefähr 15 Personen haben 15. mitgeschrieben. Mhm. Und es hat quasi auch jeder seine eigenen Abschnitte bekommen. Das heißt, eigentlich mussten wir am Anfang und am Ende alles strukturieren. Wir haben uns vorher die Fragen aufgeschrieben, die wir in dem jeweiligen Kapitel beantworten wollen. dann haben wir losgelassen und jeden schreiben lassen, der Lust hatte. Mhm. Und ganz am Ende haben wir das alles nochmal geordnet und ein bisschen verbunden.
Wie lange hat das gedauert?
4 Wochen. Also das ging tatsächlich sehr schnell, weil das oft auch dann zum Selbstläufer wurde. Eine Person hat angefangen mit einem Thema und wurde gar nicht fertig mit dem Schreiben, weil dann schon die nächste nach vorne kam, die unbedingt auch was dazu sagen wollte, weil sie vielleicht eine ganz andere Meinung hat. Und so haben wir echt wochenlang auch nicht wirklich geschlafen. Ja.
Also es hat sich dann gewissermaßen wie von selbst eigentlich geschrieben, weil sich immer das Gegenteil von einer Schreibblockade.
Ja, genau.
Es gibt eine Zahl, nämlich 1% der Bevölkerung, und das sind nur die Diagnostizierten, ist von einer dissoziativen Identitätsstörung betroffen. Das sind bei rund 80 Millionen Deutschen, sind das immerhin 800.000 Menschen. Ja, eigentlich Menschen, die eher versuchen unterzutauchen, sich anzupassen und damit nicht aufzufallen. Aber ihr macht wirklich genau das Gegenteil. Ihr geht so richtig nach draußen, Instagram, dieses Buch. Warum?
Genau deswegen, weil das so viele Menschen betrifft und weil wir auch ganz oft in Situationen waren, in denen wir eigentlich Hilfe gebraucht haben und die nicht bekommen haben, weil wir Menschen gegenüber saßen, die sich nicht auskannten, die das Thema vielleicht gar nicht einordnen konnten. Und das geht einfach nicht. Also ich meine, Trauma passiert überall und die ganze Zeit und Gewalt passiert überall und immer weiter. Und das können wir auch nicht wirklich ändern. Aber wir können hingucken, und auch wenn wir nicht die Welt verändern können, können wir Menschen dadurch, dass wir das Thema im Bewusstsein haben, für einen einzelnen Menschen die Welt verändern. Allein dadurch, dass wir da sind und hingucken und zuhören und nicht verurteilen und vielleicht auch einfach offen sind für psychische Erkrankungen im Allgemeinen.
Also ein Bewusstsein schaffen und möglichst viele Leute vielleicht auch mit der Nase drauf stoßen, dass sie möglicherweise die Antwort für ihre Schwierigkeiten darin liegt, dass sie sowas haben könnten. Na, bei euch in der Vorgeschichte gibt es diese Geschichte, wie ihr mit 13 beim Doktor gesessen habt und gefragt habt, ob es eigentlich Alzheimer auch mit 13 Jahren schon gibt.
Genau.
Weil es keine Erklärung gab für solche Gedächtnislücken.
Genau, wir haben ja durchaus auch früh bemerkt, dass irgendwas nicht stimmt oder dass irgendwas komisch ist. Aber von außen haben wir immer gespiegelt bekommen, es ist alles okay mit dir. Es gibt keine Antwort auf das, was du erlebst, also muss irgendwie alles in Ordnung sein. Und deshalb haben wir uns lange auch selbst nicht geglaubt. Und auch als wir die Diagnose bekommen haben, konnten wir das gar nicht annehmen, weil wir von der DIS eben auch ein ganz anderes Bild hatten. Durch Filme, Serien, was auch immer. Wir dachten, das muss super spektakulär sein und super sichtbar. Und haben uns da nicht wiedergefunden, weil das bei uns eben eigentlich nicht sichtbar ist. Und ich finde das gerade deswegen super wichtig, ja, darüber zu sprechen, dass eine DIS nicht auffallen muss und dass das was ist, was so viel mehr Menschen betrifft, als man sich eigentlich denkt.
Ja, vermutlich gibt es einen Grund dafür, dass das Buch jetzt auf der Spiegel-Bestsellerliste so weit oben steht, nämlich, dass viele Menschen wahrscheinlich da einfach relaten können und sagen, wow, vielleicht bin ich ja auch betroffen. Dann ist ja jetzt schon was Gutes passiert,
ja,
durch das Buch.
Das hoffen wir.
Eine Bonnie kommt niemals allein. So heißt das Buch. Ich bedanke mich sehr herzlich für euren Besuch. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit mir darüber auch so offen und so ausführlich zu sprechen. Vielen Dank dafür und auch danke an Maike.
Danke dir.
Danke.
Tschüss. In unserer anderen Plus-1-Folge dieser Woche, da geht es um Josefa, die ein enges Verhältnis zu ihrem Großvater Karl hat. Als Karl immer mehr Hilfe im Alltag braucht, da beschließt Josefa mit ihrem Partner und ihren 2 kleinen Kindern 400 Kilometer weit weg zu ihm zu ziehen.
Als wir dorthin gekommen sind, war irgendwie meine Vorstellung, okay, 2-3 Mal die Woche essen wir mit meinem Opa irgendwie Abendbrot und wir gucken mal, dass er immer ordentlich was auf dem Tisch hat. Aber dann waren wir eben bei ihm und es hat sich rausgestellt, dass er doch viel mehr Hilfe braucht. So, da haben wir uns schon gewundert, wie er das irgendwie bis zu seinem 90. Geburtstag sozusagen alleine hingekriegt hat. Und er hat sich eben auch von uns gewünscht, dass wir bei ihm mit übernachten. Also meinte, fühlt sich wohler und so.
Ja, wie Josefa den Alltag mit Erwerbsarbeit und mit zwei Kleinkindern und dem dementen Großvater stemmt und warum sie diese Zeit vor allem als Bereicherung erlebt, das hören Sie in der anderen Plus-1-Folge diese Woche. Plus-1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Unsere Serie hat gemacht Vanja Budde. Technik Conny Preißel. Producerin Julia Eickmann. Moderiert habe ich, Caro Corneli.